So, ich darf euch auch alle ganz herzlich willkommen heißen, heute zu dem Gottesdienst mit dem Thema die Bibel und ich getröstet. Und als kleiner Kerle hatte ich mal so ein Erlebnis, da war ich fasziniert, und zwar mein Vater hat mich mitgenommen zu meiner Patentante, die ist Liebenzeller Schwester und die hat immer so ein Zeltlager geleitet, das ziemlich groß war und über mehrere Wochen ging. Und an einem Tag haben wir die mal besucht und wir waren so im, auf diesem Zeltplatz, und zwar ziemlich heiß im Sommer. Und wir sind dann, haben mit ihr geschwätzt und die hat uns rumgeführt und alles zeigt. Und irgendwann war es dann wirklich zu heiß. Die Sonne hat runtergeschienen und wir sind in so ein Zelt reingegangen. Und dieses Zelt, ich glaube, das war so Sanitätszelt oder Medizinzelt oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall sind wir da reingegangen und mir fiel sofort eine Sache auf. Da waren hinter am Tisch ein paar so kleine Gläsle, hat ausgesehen wie Honiggläser, und da waren so kleine Dinger drin, kunterbunt, im einen Glas lauter rote, im anderen Glas lauter gelbe, im dritten lauter grüne und so weiter. Und ich war so richtig neugierig, ja, was ist denn das? Weil das passt ja so gar nicht in das restliche Ambiente von dem Zelt. Und meine Tante hat gesagt, ja, das ist die wichtigste Medizin auf dem Zeltlager. Da habe ich gefragt, ja, für was ist denn das? Da hat sie gesagt, ja, die eine, das ist gegen Heimweh. Und ich war ein kleiner Kerl, ich hatte ja keine Ahnung. Und die anderen, die sind, wenn man Bauchweh hat und das Essen nicht schmeckt. Und so hat sie mir erzählt, und ich war neugierig und wollte wissen, für was die sind, was da hilft. Und für mich war das dann erledigt, weil eigentlich hatte ich gedacht, das sind Smarties, aber wenn meine Tante das sagt, dann wird es so sein. Und auf dem Heimweg habe ich dann mit meinem Vater drüber geschwätzt und er hat gesagt, ja klar waren das Smarties. Und ich habe so gedacht, okay, toll, wie auch immer, da hätte ich doch ein paar genommen, wenn es keine Medizin ist. Aber ich habe so gedacht, wenn es heute um die Bibel geht, um das, dass sie Trost gibt, dass Gott uns Trost schenkt, ich glaube ganz oft, wird es so verstanden, der Glaube an sich, das, was wirklich Halt gibt, dass es so ist, wie solche Smarties, die wohl aufteilt sind in Gläser, die helfen sollen, zumindest deine unwissenden Kinder, gegen ihre Pseudoschmerzen mit Heimweh und Bauchweh und so weiter. Und ich finde es aber interessant, wenn man sich in die Bibel reinkniet, und das möchte ich heute mit uns tun, in den Psalm 119, dass man dort erlebt, dass es nicht nur so ein Placebo-Effekt ist, dass wir uns durch den Glaube irgendwie, ja, vielleicht unser Leben besser machen, sondern dass da wirklich was dahinter steht und dass es Hand und Fuß hat. Und deswegen möchte ich mit uns in den Psalm 119 reinschauen. Und ich habe so gedacht, am Anfang, eigentlich wäre es ja so ziemlich edel, wenn man den einmal lesen würde. Aber ich habe dann geguckt, der hat 176 Verse, und ich habe gedacht, das kann ich euch nicht antun. Aber deswegen möchte ich euch ermutigen, heute Abend zu Hause, schlagt doch nochmal den Psalm 119 auf und lest vielleicht mal all die Verse durch, weil ich glaube, es lohnt sich richtig. Ich beschränke mich heute auf drei Verse, bei denen es um das Thema Trost geht. Und ich möchte sie kurz vorlesen. Das ist einmal der Vers 50, da steht: Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Das zweite ist der Vers 92. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Und das dritte, der Vers 76. Deine Gnade soll mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast. Drei Verse aus diesem Psalm 119, in denen es um den Trost geht. Und wenn man diese Verse so liest, dann könnte man meinen, dieser Psalmbeter, für den ist es vielleicht wie so ein Smartie, das hilft. Wenn es mir schlecht geht, ich lese einen Psalm und es wird schon irgendwie. Aber wenn ich mich so mit dem beschäftige, dann merke ich, hoppla, da steckt mehr dahinter. Das ist mehr als nur ein paar nette Worte im Elend. Und ich möchte es heute mit uns anschauen. Und zwar das erste: sein Wort das erquickt. Aus Vers 50, wo es heißt, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Und dieses Wort erquicken, wahrscheinlich den Jüngern unter uns, denen geht's wie mir. Was bedeutet denn das eigentlich? Das ist ein Wort, das man aus der Bibel kennt und vielleicht noch aus dem Rallye-Unterricht, aber das war's auch schon. Und ich habe mal im Duden nachgeschaut, erquicken, das bedeutet neu beleben. Das ist quasi, wie wenn man morgens einen Kaffee trinkt, der erquickt nach einer harten Nacht. Es bedeutet aber auch, ja, mit so einer Tochter ist nicht immer leicht. Es bedeutet aber auch stärken oder erfrischen. Also, das ist einfach so dieses Beleben, dass es vorwärts geht, dass man in einen wieder neu Leben reinkommt. Und ich habe gedacht, dieser Psalm, wenn der Psalmbeter sagt, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Ich glaube, der das geschrieben hat, der hat was verstanden und hat was erlebt. Nämlich, dass Gottes Wort, die Bibel, dass sie erquickt. Das heißt, dass sie neu Lebensmut schenkt, vielleicht neue Inspiration gibt, dass sie Vortrieb schenkt, Freude und Liebe in dem, was ich durchlebe. Und ich habe so gedacht, das kann man gut aufteilen in drei Dinge. Nämlich zum einen in das Persönliche. Wenn ich in mein Leben reinschaue, vielleicht gerade die schwierige Phase des Lebens, wo es für mich ganz arg eng wird, wo ich vielleicht auch gar nicht mehr weiter weiß. Zum Beispiel, was junge Leute beschäftigt, und wir haben es vorhin gehört, das Mobbing in der Schule. Wenn deine Klassenkameraden sagen, hey, du bist doch hässlich, du hast doch große Ohren und eine krumme Nase. Das macht was mit einem. Das habe ich selber erlebt. Wie gut ist es doch, wenn wir Gottes Wort haben und wenn wir wissen, wie Gott über uns denkt. Wenn er sagt, ich habe dich einzigartig und wunderbar gemacht. Er denkt so anders wie die Menschen, die mir schwer machen. Und wie gut kann das sein, wenn ich das lese und wenn ich das in mein Herz hineinlasse. Vielleicht auch in den Herausforderungen und den Entscheidungen, in denen ich stehe. Dein Wort erquickt. Was heißt es? Es heißt, dein Wort gibt mir Inspiration und Weisung. Da steht zum Beispiel ein paar Verse weiter, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, schreibt der Psalmbeter. Er hat erlebt, dass Gottes Wort wegweisend ist. Dass es vielleicht in manche Dinge inspiriert und lenkt, wenn ich drauf höre. Aber dein Wort erquickt bedeutet auch im Zusammenleben mit anderen Menschen, dass dort, wo es manchmal schwer ist, wo man sich schwer tut mit dem Nächsten, dass Gott da Freude und Liebe schenken kann. Dass Gott es möglich macht, dass man mit Menschen auskommt, mit denen man eigentlich gar nicht so kann. Wenn sein Wort erquickt, dann bewirkt es was. Aber nicht nur bei mir persönlich, sondern auch in der Gemeinde. Da ist Hoffnung und Rettung durch sein Wort für die verlorenen Menschen. In Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Wenn wir die Bibel aufschlagen, die hat was zu sagen. Das ist nicht nur ein Placebo, sondern da steckt eine Person dahinter, der lebendige Gott. Dein Wort erquickt in der Gemeinde bedeutet aber nicht nur Hoffnung und Rettung für die Verlorenen und der Rest schaut zu, sondern es bedeutet Wachstum für die Jesus-Nachfolger. Wachstum für die, die Jesus nachfolgen. In 2. Petrus 3, Vers 18 steht, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Dein Wort erquickt, ist nicht nur Hoffnung und Rettung für die Verlorenen, ist nicht nur Wachstum für die Jesus-Nachfolger, sondern das Wort, es erquickt, es ist auch Vision und Wegweisung für die Leiter, für die, die vorne stehen und Gemeinde leiten und führen, für die, die einen Kreis leiten. Gott zeigt an verschiedensten Stellen in der Bibel, wie er sich Leitung vorstellt, als Hirtenamt. Er zeigt, was es braucht, damit man das tun kann. Und er zeigt, was wichtig ist, wohin eine Herde geführt werden soll. Ein Wort, das erquickt die Bibel, gilt aber nicht nur mir persönlich, gilt nicht nur in der Gemeinde, sondern sie ist auch wichtig für die Gesellschaft. So heißt es in den Sprüche 29, Vers 18, wo keine Offenbarung ist, wird ein Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet, wohl dem, der nach Gott fragt. Gottes Wort ist relevant, nicht nur für mich, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für unsere Gesellschaft. Das Zweite, sein Gesetz schenkt Trost im Elend. Das Gesetz, das hilft, dass ich im Elend nicht vergehe. Das ist wahrer Trost. Und ich habe mich gefragt, wie passt es zusammen, dass ein Gesetz Trost spendet? Für mich sind Gesetze irgendwie so einengend, wenn ich an die Verkehrsregeln denke. Das ist eher was, das mir Freude und Lebensqualität raubt. Aus dem Gesetz kommt kein Leben. Aber durch das Gesetz bleibt Gott mir in Erinnerung. Und deshalb hat er uns sein Wort, sein Gesetz gegeben. Und interessant ist, wenn man da mal schaut im Alten Testament, dann erhält der Prophet Jeremia eine Weisung von Gott. In Jeremia 31, Vers 33, da steht: Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ich persönlich glaube, dass Jesus dieses Gesetz Gottes in meinem Herzen ist. Nicht, weil ich es dann erfüllen muss, sondern weil Jesus es längst erfüllt hat. Und so schreibt der Paulus im Römerbrief: Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Christus, er hat nicht das Gesetz aufgehoben, sondern er hat es erfüllt. Das heißt, das Gesetz, das mir Trost spendet, ist eigentlich Christus, der mir Trost gibt. Und ein bekannter englischer Prediger, der Charles Haddon Spurgeon, der hat mal gesagt: Das gleiche Wort, das Himmel und Erde erhält, dass sie bestehen bleiben, erhält auch die Knechte des Herrn in ihren Trübsalszeiten. Das gleiche Wort, das Himmel und Erde erhält, dass sie bestehen bleiben, erhält auch die Knechte des Herrn in ihren Trübsalszeiten. Dieses Wort, das wir haben, das ist unser Trost. Manchmal gibt es nicht mehr viel, das mich noch trösten kann, das uns noch trösten kann, wenn uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Wir haben nichts mehr, an dem wir uns noch halten können, das uns trägt. Aber was wir haben, das sind die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gibt. Egal, ob wir vielleicht liebe Menschen verloren haben oder ob es um uns schlecht steht. Wir haben ein Wort von Gott, das gilt. Und es ist nicht nur der Psalmist, der das erlebt hat und der das schreibt, voller Überzeugung, sondern ich habe erlebt in meinem eigenen Leben, dass da was dran ist. Und ich erlebe es auch in unserer Gemeinde immer wieder bei Menschen. Und ich muss sagen, da bewundere ich die, die das erleben und die in aller Not trotzdem an Gott und an seinem Wort festhalten. Wo ich merke, hoppla, dieses Wort Gottes, das gibt Kraft durchzuhalten. Und Gott selbst erträgt darin durch. Ich selber habe es erlebt am Anfang meines Glaubenslebens. Da war eigentlich so eine Zeit, wo mir Gott völlig egal war. Wichtig waren meine Freunde, wichtig waren die Partys am Wochenende. Und Gott war mir eigentlich egal. Und nach ist immer wieder so ein bisschen was wegbröckelt. Erst war es bei meinen Freunden schwierig, dann ja, ist einer von denen gestorben und all das, was mir so Erfüllung gegeben hat, ist plötzlich weggebrochen. Und mein Vater hat mich, oder meine Eltern haben mich mitgenommen auf so eine Freizeit. Klar, es ging um Gott, aber ich habe gedacht, zu verlieren habe ich nichts, weil gut ging es mir nicht wirklich. Und an einem Abend hat dann jemand von diesem lebendigen Gott erzählt und von seinem Wort. Und ich habe gemerkt, der hat dasselbe durchlebt, wie ich durchlebe. Und ich habe gemerkt, die Person, die hat in dem, was Gott uns gegeben hat, sie hat Hoffnung da drin gefunden. Und obwohl in ihrem Leben alles weggebrochen war, hat sie das durchtragen. Und ich wusste, hey, das will ich auch. Und ich habe mich darauf eingelassen und ich muss sagen, ich bereue es bis zum heutigen Tag nicht einen Tag. Und das ist jetzt 17 Jahre her, eigentlich so die Hälfte von meinem Leben. Aber ich weiß, damals, das war die beste Entscheidung meines Lebens, mich für diesen Gott, für diesen Jesus zu entscheiden und mein Leben mit ihm zu leben. Ich glaube, für manchen ist dieses Wort Gottes ein ganz schwacher Trost, nämlich für den, der es nicht ernst nimmt. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mich daran klammere, wenn ich vertraue, dass das wahr ist, was da in seinem Wort steht, dann darf ich erleben, dass Gottes Wort durchträgt, auch durch die schwerste Zeit, vielleicht durch manche schlaflose Nacht. Und ich habe immer wieder erlebt, dass es nicht nur mir so geht, dass ich manchmal schlaflose Nächte habe, sondern im Gespräch kriege ich immer wieder mit, dass es euch nicht anders geht, so manchem von euch. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du das nächste Mal eine schlaflose Nacht hast, mir hilft manchmal ein Handy, wenn ich dann irgendwie Nachrichten lesen kann oder ein Fernseher, das haben wir aber nicht. Aber ich habe so für mich gesagt, hey, ich möchte die Bibel aufschlagen. In der nächsten schlaflosen Nacht, ich möchte darauf vertrauen, dass Gottes Wort Veränderung schenkt. Und wir haben es vorhin gehört, bei mit Gott erlebt, es ist herausfordernd, aber wir dürfen erleben, dass es stimmt, dass es wahr ist. Und der dritte Punkt, seine Gnade ist mir zugesagt. Ich habe so überlegt, wer sagt denn da Gnade zu? Wer ist denn das überhaupt? Gott. Was gilt denn seine Gnade? Gott selbst, das ist wohl klar, der ist absolut verlässlich. Der ist verlässlicher wie jeder Mensch. Und ich glaube, da gibt es manche, auf die ist ziemlich Verlass, und da gibt es andere, da ist man manchmal verlassen. Aber bei Gott gilt nicht, er hat sich stets bemüht und hat doch versagt. Nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Sondern, wenn es ein Arbeitszeugnis über Gott gibt, dann ist es perfekt. 1+, absolut gut. Und das ist das Geniale, das haben wir vorhin schon gehört vom Lobpreisteam, Gott ist in seinem Zeitplan absolut pünktlich. Es ist nicht wie bei der Deutschen Bahn, dass man hofft und dass es doch nicht wird. Gott ist pünktlich und er handelt spätestens rechtzeitig. Das ist Gott. Wenn er mir seine Gnade zusagt, dann gilt das. Dann hat es Hand und Fuß und er ist 100% verlässlich. Und ich habe überlegt, was ist denn seine Gnade? Was bedeutet denn das? Seine Gnade, dass er mir gnädig ist. Das Erste ist, diese Gnade ist unverdient. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, aber verdient habe ich diese Gnade nicht. Das Zweite, diese Gnade ist ungerecht. Weil dem, der sie zuteil wird, der sie nicht verdient hat, da hätte sie vielleicht ein anderer viel mehr verdient. Aber er hat sie trotzdem. Gnade ist ungerecht. Und das Dritte, diese Gnade, sie ist unbezahlbar. Da ist dieser 0-Euro-Schein, Gottes Gnade ist umsonst. Es ist sein Geschenk an dich und an mich. Wie genial ist es zu wissen, wenn dieser Gott zuverlässig, pünktlich ist und rechtzeitig handelt und diese Gnade unverdient und ungerecht und unbezahlbar ist. Wie genial ist es, dass dann in diesem Vers steht, deine Gnade soll mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast. Die Frage ist natürlich, wem gilt denn diese Gnade, diese Zusage der Gnade? In diesem Vers kommt klar rüber, der Gott nachfolgt, der Jesus nachfolgt, dem treuen Knecht, dem, der vielleicht in der Gemeinde mitarbeitet, der treu im Dienst steht. Wem ist sie zugesagt? Seinen Knechten. Aber das Schöne ist, mit Knecht verbinde ich ganz oft jemand, der halt irgendwie dienen muss, der kurz gehalten wird. Aber genau so ist Gott nicht. Gott, er ist der gute Herr. Er behandelt uns nicht, wie ein schlechter Herrscher seine Knechte niederhält, sondern er ist der gute Herr, der uns als auf Augenhöhe begegnet. Seine Zusage, sie gelte dir und sie gelte mir. Und weißt du, was mein großer Wunsch ist? Dass du das erleben darfst. Hautnah, praxisnah in deinem Leben. Dort, wo du durch schwere Zeiten gehst, wo du vielleicht manchmal nimmer kannst. Dass du erleben darfst, das, was der Psalmbeter da schreibt, das stimmt zu 100%. Gottes Wort als Trost für dein Leben. Und ich habe hier noch was mitgebracht. Das hat mir der Stefan gegeben. Ich glaube, der hat schon mal dafür geworben. Und damit möchte ich schließen. Das ist so ein Bibelleseplan. Einmal im Jahr durch die ganze Bibel. Weil ich habe gemerkt, damit ich mich in der Bibel ein bisschen zurechtfinde, damit ich vielleicht so manchen Zuspruch auch verinnerlich, ist es nötig, dass ich immer wieder die Bibel aufschlage. Wir haben so viele Bibeln zu Hause und die meisten verstauben im Schrank oder im Regal. Also seht es als eine Challenge für dieses Jahr. Und das Coole ist, da kann man immer einsteigen. Es muss nicht im 1. Januar sein. Einmal im Jahr durch die gesamte Bibel. Da gibt es dazu noch so ein kleines Zettele mit diesen Anstreichhilfen. Das hat der Stefan, glaube ich, schon vorgestellt. Wo man zum Beispiel, wenn man in der Bibel eine Zusage entdeckt, die anstreichen kann. Und wenn man mal eine schwere Zeit hat, die Bibel aufschlagen kann und vielleicht genau diese Zusage wiederfindet und die einem ja, weiterhilft und weiterbringt. Deswegen lasst euch herausfordern, dahinter in diesem Schriftenständer, da liegen diese Bibellesepläne. Da kann man morgens ein bisschen was lesen, abends ein bisschen was und als Bonus noch die Psalmen und Sprüche. Also da wird es wirklich nicht mehr langweilig. Ich möchte euch einladen, lasst euch herausfordern. Und ich glaube, es lohnt sich richtig. Ich wünsche mir, dass du es erlebst, Gottes Wort als Trost für dein Leben. Amen. Ich würde gerne heute Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Und dass es nicht nur so ein Placebo-Effekt mit sich bringt. Ich esse ein Smarty und denke, es ist Medizin und ich fühle mich besser. Sondern ich danke dir, dass es wirklich Hand und Fuß hat, weil du als der lebendige Gott dahinter stehst und du der bist, der es gut meint mit uns. Und so bitte ich dich, Herr, lass uns es erleben, gerade dort, wo wir in schwere Zeiten stecken, wo wir vielleicht auch nicht mehr weiter wissen. Lass uns erleben, dass du und dein Wort Realität sind und dass es unser Leben verändert. Herr, ich bitte dich, lass uns immer wieder neu begeistert werden von deinem Wort, dass wir drin lesen und dass wir mehr und mehr verstehen, was wir lesen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns damit Trost gibst und dass wir wissen dürfen, dass wir am Ende bei dir sein werden, wenn wir mit dir leben. Herr Jesus, hab Dank, dass es ein Geschenk ist, das wir wirklich nicht verdient haben, das ungerecht ist und das unbezahlbar ist, aber dass du es uns gibst. Herr Jesus, hab Dank dafür. Amen.